Wir sind heute für mich vollkommen neu als Versammlungsleiter hier, ohne Polizei. Also anscheinend haben wir inzwischen einen guten Ruf. Das heißt, wenn wir dann auf die Straße wollen, dann kommen sie gar nicht. Das ist einfach zur Info. Aber auch das heute mussten wir anmelden. Und auch eine Besonderheit, liebe Energiewende und Atomkraftgegner, haben wir heute angemeldet. Wenn ihr da rüber schaut, dann seht ihr einen der größten Freiland-Solarparks, den es im Landkreis Ludwigsburg gibt. Das ist die Installation, die wir heute extra anlässlich unseres Sommerfestes aufgebaut haben. Entstanden ist die Idee zum Fukushima-Jahrestagsdemonstration, die wir im März diesen Jahres hatten. Da war allerdings ja dann die Sturmwarnung und so weiter. Das heißt, heute haben wir zum ersten Mal unseren kompletten Solarpark hier im Kreis Ludwigsburg im Einsatz. Energiewende voran, das ist auch das Thema, das uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und heute haben wir das Thema Klimaschutz in Deutschland unter dem Motto weg mit Kohle und Atom, erneuerbar ist unser Strom. Wir machen dazu auch nochmal den Hinweis, ja jedes Mal einen Ankündigungsflyer. Das heißt, wer von euch die Gelegenheit hat, den auszulegen, an Zentren, in Läden und so weiter, kann sich bei uns in der Liste eintragen lassen und wir verschicken den immer circa 2 Wochen, bevor dann das Spaziergang stattfindet, kriegt man das dann zugeschickt und kann das dann auch auslegen. Ja, zum Thema Klima. Als Überblick oder als grundsätzliche Sache, wir nähern uns ja dem Jahr 2020, deshalb gibt es jetzt überall auch in den Medien wieder Diskussionen, wie steht es mit dem Einhalten von den CO2-Zielen, die man sich bereits 1990 gegeben hat. Also von 1990, wo das erste wirklich weltweite Abkommen dann geschlossen wurde, wo sich auch viele Länder angeschlossen haben, hat man sich die Zielsetzung gesetzt, mindestens 40% den CO2-Ausstoß vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2020 zu senken. Es war schon auf der Wegstrecke schwierig, aber seit ein paar Jahren und erst recht auch seit 2, 3 Jahren ist es klar, dass in Europa einige Länder oder viele Länder die meisten das nicht einhalten werden. Und auch Deutschland, wo zuerst einmal zum Start relativ gut dastand, hat jetzt große Probleme und wird das Ziel verfehlen. Werde ich nachher auch noch ein paar Details dazu sagen. Um was geht es eigentlich beim CO2-Ausstoß? CO2-Ausstoß natürlich, das ist unsere, sagen wir mal, Herzensangelegenheit, Strom erneuerbar zu erzeugen und ohne fossile Brennstoffe. Dann geht es aber auch noch um das ganze Thema Verkehr, also Verkehr von Auto bis Flugzeug. Und dann geht es natürlich auch noch um das Thema Heizen, also Wärmeerzeuger, wo nicht nur für Privathaushalte relevant ist, sondern zum Beispiel die Industrie braucht ja auch sehr viel Wärme. Und das ist dann auch nochmal ein großer Block. Warum wurde das überhaupt 1990 so ein wichtiges Thema? Ja, liebe Energiewende und Atomkraftgegner, weil damals bereits, sagen wir, in Regionen außerhalb von Europas noch, inzwischen sieht es ganz anders aus, aber in Regionen außerhalb von Europas, in Asien und vor allen Dingen in Afrika, war es schon so, dass es dort Hitzeperioden gab, dass es dort Dürren gab, dass es deshalb auch Wanderbewegungen gab. Also viele Ich habe heute in der Eile einen Teil der Technik vergessen und deshalb fantasievoll das Mikrofon so aufgehängt. Also der Ständer steht noch in meiner Garage. Also, es war bereits damals in den 80er Jahren so, dass in vielen Ländern von Afrika die Landwirtschaft stark betroffen war von Dürreperioden. Und dort dann, sowohl was jetzt Ackerbau angeht, aber auch was die Viehhaltung angeht, in vielen Regionen das nicht mehr möglich war, so entstanden Wanderbewegungen. Dann kamen natürlich auch noch kriegerische Auseinandersetzungen dazu. Unter anderem geht es dort auch um Uranabbau oder um Rohstoffe für Industrie. Und das Ganze hat jetzt die Dimension angenommen, dass inzwischen, also die letzten Zahlen, die jetzt seit 2017 vorliegen, dass inzwischen weltweit 20 Millionen Menschen geflüchtet sind, auf Wanderbewegungen sind, als sogenannte Klimaflüchtlinge. Neben dem Ganzen, was man jetzt kennt mit kriegerischen Auseinandersetzungen, gibt es also eine Zahl von ca. 20 Millionen Klimaflüchtlinge inzwischen. Ja, und jetzt nähern wir uns dem Jahr 2020. Deutschland hat, was jetzt das Thema angeht, zuerst in den ersten paar Jahre, da werde ich euch nachher auch Infoblätter verteilen, wo man das dann konkret angucken kann. Deutschland hat in den ersten Jahren nach 1990 gut abgeschnitten. Das allerdings war vorwiegend der Effekt, der dann in Schwung kam bei der Stromerzeugung mit regenerativen Energien. Und dann war es aber der Effekt, ich sag's mal, der Stilllegung der ehemaligen DDR. Also sprich, die DDR hatte über die heutigen Braunkohleabbau raus noch viel weitere Gebiete, wo Braunkohle verstromert wurde. Und die DDR hatte natürlich auch in vielen Industriebetrieben Kohle um Kraft und Wärme zu erzeugen. Das heißt, es war nicht der technische Durchbruch oder es war nicht der Kern einer durchstarteten Energiewende, sondern es war sozusagen ein Umbruch innerhalb der Industrie und natürlich auch, dass man dann auch die ganze Kohle, Einzelfeuerungsöfen, die es gab, damals auch noch im Westen, in der ehemaligen DDR gab, dass die halt umgestellt wurden, jetzt inzwischen vorwiegend auf Gas, teilweise auf Öl, aber das meiste jetzt inzwischen auf Gas. Wenn man nämlich jetzt das Thema anguckt, was die Treibhausemissionen angeht in Deutschland, so hat das Kohlendioxid bei allen Emissionen immer noch einen Anteil von 88%, als auch bei uns in Deutschland. Und das kommt immer noch auch heute vom Verbrenner von den fossilen Stoffen, vorwiegend Kohle und Erdöl. Es gibt jetzt auch nochmal mit 2016 eine Statistik, die dann auch besagt, damals war das so, wenn man jetzt einen Pro-Kopf-Vergleich macht, Einwohner, Deutschland mit China, dann schneiden wir deutlich schlechter ab als wie China, obwohl China natürlich auch sehr, sehr viel Kohle ohne Ende hat. Die gesamte Thematik beim Thema CO2 oder umgekehrt, wenn man es betrachtet, wer sind die größten Klimasünder bei uns jetzt in Deutschland, dann ist das nach wie vor die Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft hat einen Anteil von ca. 38% von allen CO2-Emissionen, die es bei uns gibt. Also das ist der Kern dessen, was auch jetzt so war, dass die Steinkohle nach wie vor verstromert wird im größeren Umfang oder im größten Umfang bundesweit von der Energie Baden-Württemberg, aber dass natürlich die andere RWE, E.ON und Vattenfall dann ganz dick immer noch in der Braunkohle drin hängt mit drei großen Abbaugebieten. Und das ist der Grund, warum auch bei uns, jetzt wenn man den Strommix anguckt, zwar Atom zurückging in den letzten Jahren, dass aber dann der verstromte Braunkohleanteil nochmal nach oben ging. Und das drückt sich halt ganz deutlich auch in den Zahlen aus, dass die Energiewirtschaft noch die Nummer 1 ist. Die Nummer 2 ist dann die gesamte Industrie, was einen Anteil von stark 20% von den Emissionen hat. Das heißt, wenn man Energiewirtschaft und Industrie zusammenzählt, haben wir ca. 58% der Emissionen, die es bei uns in der Bundesrepublik gibt, kommen aus diesen beiden Bereichen. Der Verkehr trägt dann auch nochmal mit ca. 19% dazu bei, die Haushalte mit stark 10%. Das bedeutet, wenn man jetzt vom Thema Energiewende spricht, kann man natürlich nicht nur das Thema grüner Strom betrachten, sondern man muss die gesamten Emissionen, CO2-Emissionen betrachten. Bei der Stromerzeugung geht es ja darum, jetzt auch die Diskussion 2038 mit dem Braunkohleausstieg geht überhaupt nicht, muss viel früher stattfinden. Und hier feilschen jetzt ja die großen Energiekonzerne mit der Bundesregierung um die angekündigten 40 Milliarden, die sie dann bekommen. Also im Prinzip so, wie sie auch bisher schon Kohle, Steinkohle, Braunkohlekraftwerke vom Netz genommen haben, weil die regenerative Energien hochgefahren sind, kriegen die auch, übrigens natürlich auch EnBW, sowohl für Walheim wie auch für Marbach, kriegen die ja die dann Stilllegungsgelder, beziehungsweise kriegen sie Gelder, wenn das Ganze offiziell als sogenanntes Reservekraftwerk definiert wird. Und diese Verhandlungen laufen gerade auf Hochtouren. Söder hat sich ja vor ein paar Wochen aus dem Fenster gelegt, auch gesagt, man muss viel früher aussteigen bis 2030. Das macht die Industrie sicher mit, wenn sie dementsprechend dann eben auch die Gelder und die Milliarden kriegen. Und genau so darf es nämlich nicht laufen. Weil, werde nachher auch noch was dazu sagen, wir haben jetzt ein neues Flugblatt gemacht zum Thema Energiewende und Ausbremse der Energiewende zugunsten von fossiler Energie. Wenn man das Ganze jetzt konkret betrachtet und dann noch einmal gerade auf die Kohlekraftwerke geht, da gibt es immer ein sogenanntes, also das, die Statistik, die ich jetzt habe, die nennt sich Top 10 Ranking. Und da werden dann immer die 10 größten und die 10 schmutzigsten Kohlekraftwerke, die es in Europa gibt, aufgeführt. Ich will euch nicht alle 10 jetzt vorlesen, aber die Dimension ist eigentlich sofort erkennbar. Von den 10 hat Deutschland 7. Also sprich, von den dreckigsten Kohlekraftwerken in Europa, da steht zwar jetzt, das erste ist in Polen, dann geht es aber vom Platz 2 bis zum Platz 7. 2 bis 7 ist Deutschland der negative Vorreiter mit Kohleverstromung und CO2-Schleudern. Und dann stehen wir auf dem Platz 9 nochmal. Und das ist das, was in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht so bekannt ist, sondern da ist noch eher der Ruf, sowohl der auch politisch verbreitet wird, wie auch von den Energiekonzernen selber, dass wir doch schon sehr weit sind, was jetzt die Umweltfreundlichkeit und die Reduzierung vom CO2-Ausstoß angeht. Gerade das Gegenteil ist jetzt, was Kohleverstromung angeht, der Fall bei uns. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, Wir haben das, glaube ich, vom vorletzten Sonntagsspaziergang thematisiert, dass es andere Länder gibt, wie vor allen Dingen auch Dänemark, die da schon viel weiter sind. Also was jetzt grüne Stromerzeugung angeht, erzeugt Dänemark inzwischen 70% des Stroms grün, 50% davon allein mit Windkraft. Und vor allen Dingen, was die Kraft-Wärme-Kopplung angeht, ist Dänemark eines der weltweiten Vorbildländer, die das schon lange planen, also staatlich, regional, auch Neubauten von Wohngebieten, von Siedlungen, Anschlüsse, von Fabriken und von Häusern in Kraft-Wärme-Kopplung. Und da haben die jetzt dann sogar 2013 ja ein Gesetz erlassen, dass man bei Renovierungen und dass man bei Neubauten in Häuser, also auch in Einfamilienhäuser, dass man da überhaupt keine Öfen mehr mit Fossil, also mit Gas und mit Kohle, mit Gas und mit Erdöl, geschweige denn mit Kohle einbauen darf. Und solche Strategien sind ja bei uns überall Hintertreffen, sondern da, wo das gut funktioniert, ist bei einigen Kommunen, auch bei uns in der Gegend, schon lange zum Beispiel bei Schwäbisch Hall, Ludwigsburg hat nachgezogen, Kornwestheim, Bietigheim, aber hauptsächlich ist es dann auch da, wo man halt dann auf kommunaler Ebene Neubaugebiete plant und das eben noch mit großem Widerstand. Jo. Deshalb ist eigentlich ein wichtiger Kern, wäre eigentlich, dass man das auch sowohl vom Bund aus wie auch von den Länderregierungen auf den Weg bringt, dass es eine sogenannte Wärmeplanung auch gibt. Das heißt, dass dann alle Städte verpflichtet werden, Wärmeplanungen zu machen und das dann insgesamt betrachtet wird, wie kann man da mit Kraft-Wärme-Kopplung, also sprich mit Wärmeerzeugung, man kann mit Sonne ja auch kühlen im Sommer und vor allen Dingen dann aber auch Verstromung gemeinsam zu machen und da überall die regenerative Energie einzusetzen. Thema Verkehr. Ja, Verkehrssektor, ich denke, da seid ihr auch alle schon mit Fachleute halbwegs durch das, was jetzt alles läuft in den Medien. Deshalb beim Verkehr ist natürlich so, das ist der drittgrößte Posten, den wir in Deutschland haben beim CO2-Ausstoß, dass ich jetzt heute gar nicht über Autoindustrie und so weiter, ich arbeite selber beim Automobilzulieferer, wo jetzt natürlich große Veränderungen anstehen. Die IG Metall übrigens letzten Samstag in Berlin eine sehr gute Demo hatte zum Thema Fairwandel, wo auch die IG Metall, sagen wir, einerseits natürlich die Sorge um Entwicklung Arbeitsplätze hat, aber sich in dem Fall auch mit anderen zusammengetan hat. Also war zum Beispiel einer der Redner, der Vorsitzende der Diakonie vom Naturschutzbund Deutschland, dass man hier halt auch dann guckt, wie man gesellschaftspolitisch das ganze Thema jetzt auf Gleise bringt. Aber das Zentrale ist auch beim Thema Verkehrswende, dass es natürlich dann strategisch sowohl vom Bund wie von den Ländern anpackt werden muss, dass man ganz andere öffentliche Nahverkehr braucht, um das Ganze dann eben auf andere Füße zu stellen. Das Traurige ist ja, dass jetzt auch bundesweit und auch bei uns in Baden-Württemberg das so ist, dass wegen dem höheren Ausstoß von CO2 beim Verkehr von 2015-16 an dann eben die CO2-Sache nochmal teilweise nach oben ging statt nach unten. Und da ist das ganze Thema, was wir jetzt ja haben mit Diesel, mit Verbrennungsmotoren in den Autos, dass man halt hier überhaupt nicht mehr in Richtung die Diskussion, die man schon vor langem hatte, 3-Liter-Auto geht, sondern dass eben hier der Verbrauch und erst recht eben auch der CO2-Ausstoß noch sehr groß ist. Die Thematik, die jetzt eigentlich dann politisch so nur versucht, sag ich mal, die Kurve zu kriegen, ist das, dass jetzt alle schon sagen, 2020 können wir nicht halten, was wir uns damals vorgenommen haben, die 40%, jetzt peilen wir 2030 an. Und unser Ziel ist ja bis 2050 dann, das alles zu schaffen, bis 2050 will man natürlich noch viel mehr einsparen. Das ist natürlich nur wieder Augenwischerei in dem Sinne, weil selbst wenn wir bis 2030 diese Ziele, die man sich bis dort gesetzt hat, das wäre dann deutlich mehr wie 40% einsparen, selbst wenn man das macht, gute Nacht um 6 Uhr, wir haben 2020, steht vor der Haustür, dann müssten wir jetzt schon sozusagen die ganze Masterpläne haben oder im Eilverfahren beginnen, damit das Ganze dann auch umgesetzt werden kann. Das heißt, das ist aus meiner Sicht jetzt nur was, wo man dann die Leute vertröstet. Oder siehe, was diese Woche jetzt geschah, unsere Ministerin macht einen Vorschlag zu einer CO2-Steuer, was im Kern natürlich richtig ist. Und dann geht gleich wieder die Diskussion los, jetzt machen wir eine neue Massensteuer, um die kleinen Leute zu belasten, statt dass man hier Diskussionen führt, was ist überhaupt sinnvoll, also wie kann man Energie sparen, wie kann man eine Verkehrswende hinkriegen, wie kann man insgesamt die Energiewende hinkriegen, um da auch die Leute mitzunehmen. Und das ist auch eine der Schwachstellen, die wir bei uns auch in Baden-Württemberg haben. Deshalb so ein Einschub zur Situation in Baden-Württemberg. Ja, die Überschrift, es war jetzt am 29. April, in der Stuttgarter Zeitung war, Klimaschutz im Südwesten stagniert, Verkehr gefährdet Klimaziele und im dritten Jahr in Folge ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Baden-Württemberg nicht zurückgegangen. Was läuft schief? Der Hauptpunkt, warum es in Baden-Württemberg nicht klappt, sind die Verkehrsemissionen. Weil da hatten wir gerade im Jahr 2015 bis 2017 sogar nochmal einen Anstieg. Und dann ist es so, dass man natürlich auch hier trotz grüner Regierung, zuerst grün-rot und jetzt grün-schwarz, mehr oder weniger alles vermisst, was eine grüne Energiewende-Handschrift trägt. Zwar gab es jetzt auch schon dann Vorschriften, dass wenn man renoviert oder wenn man neu baut, wenn man bestimmten Umfang dann regenerative Energie berücksichtigen muss, aber das ganze Thema halt wird überhaupt nicht, sag ich mal, kampagnenmäßig gemacht. Und auch die grüne Landesregierung, also in beide Wahlperioden, hat ja mitgetragen, ich nenne es bewusst immer, dass es Ausbremsgesetze zur Energiewende gibt. Also sprich, das, was wir jetzt haben seit 2017, die Zwangsausschreibungen für jedes Windrad. Also es kann bundesweit kein einziges Windrad mehr gebaut werden, ohne dass man sich an der bürokratischen Ausschreibung beteiligt. Seit 2017 darf man genau das, was wir hier heute aufgebaut haben, so gut wie überhaupt nicht mehr. Freiflächeanlagen sind verteufelt worden. Also alle größere und erst recht die Freiflächeanlage. Und da würden wir uns natürlich eine ganz andere Handschrift einer grünen Landesregierung wünschen, die im Bundesrat dann mitgemacht hat, diese ganze Ausbremsgesetze beschlossen hat. Und der Herr Untersteller am 29. April dann im Interview der Stuttgarter Zeitung sagt, Schuld ist der Bund. In Baden-Württemberg wollen wir ja Energiewende machen, aber bundesweit gibt es schlechte Gesetze. Also scheinheiliger geht es ja nicht mehr. Und man hat sich jetzt vorgenommen, bis zum Jahr 2020 in Baden-Württemberg 25% CO2-Ausstoß zu senken. Momentan, das ist der Stand jetzt aktuell, also nicht von 2017, sondern jetzt Mitte 2019 haben wir gerade 11,6% geschafft. Das heißt also auch hier ist klar, man hat im Prinzip nicht einmal die Hälfte, also stark unter der Hälfte dessen, was man sich vorgenommen hat, steht man da und tut dann so, dass das Land seine Hausaufgaben gemacht hätte, dass es aber bundesweit jetzt Querschuss gibt. Die Thematik in Baden-Württemberg ist natürlich noch, wenn man es mal vorausschaut, eine ganz andere Dimension. Denn Baden-Württemberg hat es, was die regenerative Stromerzeugung angeht, ein großes Problem. Auch durch das Ausbremsen Baden-Württemberg ist das absolute Schlusslicht der Flächenländer bei der Windenergie. Bei der Photovoltaik stehen wir zwar besser da, aber in Baden-Württemberg geht es ja um die Thematik, dass Ende diesen Jahres jetzt Philippsburg 2 abgeschaltet wird und spätestens dann Ende 2022, Anfang 2023 Neckarwestheim 2. Wenn man jetzt diese beiden stilllegt, dann ist die Konsequenz, dass dann EnBW drauf hofft, dass man dann sowohl die Kohle länger laufen lässt und EnBW dann auch am Überlegen ist. Das war ja der Plan, der im November letztes Jahr dann vorgestellt wurde, dass man selbst in Marbach ein neues Ölkraftwerk oder ein neues Ölgaskraftwerk bauen möchte. Das heißt, dass man die Genehmigung bekommt, dann wieder fossile noch für viele Jahrzehnte zu nutzen. Und genau das ist der Punkt. Das Ausbremsen der Energiewende ist in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht angekommen, weil die Aussagen und die Informationen dazu fehlen. Aber die Energiekonzerne, ein Wirtschaftsminister Altmaier und so weiter bereiten sich schon darauf vor, dass dann eben das Thema Gaskraftwerke wieder hochgepusht wird. Also es gibt zum Beispiel in Irsching in Bayern ein seit vielen Jahren fertig gebautes Gaskraftwerk, das einen viel höheren Wirkungsgrad hat. Also es hat einen Wirkungsgrad von deutlich, ich weiß nicht genau, aber deutlich über 40%, 42 oder gar 44%. Die heutigen Kohlekraftwerke und das AKW, das da unten steht, hat einen Wirkungsgrad von 31%, maximal 32%. Das heißt, man lässt hier auch Dreckschleudern an fossilen Kraftwerken bewusst am Netz. Und da schließe ich den Bogen wieder zu meiner Eingangsthese, weil die sich alles bezahlen lassen wollen. Und der Gipfel vom Ganzen ist, dass man dann plant, jetzt mit neuen fossilen Kraftwerken oder erst recht auch mit Gaskraftwerken das Ganze dann über Jahrzehnte abzudecken, statt dass man sagt, man muss mit der Energiewende jetzt voll durchstarten. Was beim Thema Klimaschutz auch noch eine große Rolle spielt, das heißt der Bestand an Wäldern, der Bestand, wie es der Natur geht, in dem Sinne, CO2 wird geschluckt, wird umgewandelt wieder, ist das auch ein ganz wichtiger Part dann nochmal. Was bei uns jetzt nicht nur auf Deutschland zu betrachten ist, sondern wir haben jetzt auch vor allen Dingen in Südamerika, Bolsonaro, Brasilien, neue Regierung und so weiter, die jetzt schon eine totale Kehrtwende hingelegt haben. Das heißt, im breitesten Umfang wird jetzt wieder Regenwald abgeholzt, brechen sämtliche Dämme der letzten 2-3 Jahre, wo man schon viel weiter war. Gibt es einen Trump, der einfach aus dem Klimaabkommen aussteigt, jetzt erst auf dem letzten G20-Gipfel erklärt, er unterstützt doch nichts, was Arbeitsplätze gefährdet. USA aber selber ein Land ist, nicht nur was jetzt Wirbelstürme angeht, sondern was insgesamt eben Umweltverschmutzung, Erkrankungen durch Umweltverschmutzung, fossile Hinterlassenschaften von Atom, nicht nur Atomkraftwerke viele habt, die alle überaltert sind, sondern wo auch sehr viel militärische Atomsachen haben, wo, was der Abbau jetzt von Kohle angeht, die größte Umweltverschmutzer mit sind, übrigens Kanada genauso. Und dem alles muss Einhalt geboten werden, indem Menschen als Basisbewegung von unten hinstehen, so wie man bei uns in Deutschland die Energiewende mal angeschuckt hat, müssen wir jetzt wieder neu antreten und Fossiles verhindern und so. Gibt es ja aber zum Glück ja auch weltweit eine Bewegung, oder es gibt auch in Europa und in Deutschland ja die neue Bewegung, jetzt von jungen Menschen hier was zu machen. Was jetzt die praktisch sofort möglichen Sachen sind, ist neben Verstromen natürlich vor allen Dingen auch noch die Solarthermie. Also wir haben jetzt bei uns in Deutschland auch hier eine Situation, dass es zwar schon voranging, aber seit mehreren Jahren jetzt auf schmaler Stufe nur noch weitergeht. Was die Photovoltaik angeht, also sozusagen Photovoltaik auf die Dächer, da haben wir einen Stand bei uns in in Deutschland in Baden-Württemberg von Ende 2018, dass es 1,7 Millionen solche Anlagen bereits gibt, die Strom machen. Was jetzt die Therme angeht, also die Solarwärme angeht, haben wir auch einen Stand von Ende 2018, da waren es immerhin schon 2,4 Millionen Anlagen. Wenn man sich jetzt nur halt gegenrechnet, was haben wir an Hausbestand, was haben wir an zur Verfügung stehenden Dächern, dann ist das alles noch viel, viel, viel zu wenig. Und genau hier könnte eine grüne Landesregierung vorbrechen, indem sie nicht nur in Baden-Württemberg was macht, sondern indem sie dann eben auch bundesweit das thematisiert, weil bei der Wärmeeinsparung kann man sofort was machen, übers ganze Jahr verteilt und dann aber auch, wer möchte, mit Speicher oder als Unterstützung dann selbst im Winter von der Heizung. Also das ist was, wo stiefmütterlich bundesweit behandelt wird und aber auch in den grün regierten Ländern nicht zu Potte kommt. Dann gebe ich euch jetzt eine Übersicht, wo ich euch nur kurz erläutern möchte, die könnt ihr auch mit heimnehmen, denn bestimmte Sachverhalte hier darzustellen mit Worten und euch viele Zahlen zu nennen, das bringt nichts. Deshalb habe ich da jetzt zwei Sachen kopiert, wo man einen Überblick kriegt, was von 1990 bis heute sozusagen dann sich wie entwickelt hat. Also das Erste ist jetzt quasi der ganze Primärenergiemix, den es gibt. Der Balken links, der ist leider unter die Jahreszahl verschwunden, ist 1990, aber oben in der Überschrift steht es nochmal. Der Balken in der Mitte ist 2008 und der Balken rechts ist dann 2017. Das heißt, Ausgangspunkt 1990, 40% Einsparer bis zum Jahr 2020. Was geschah in der Periode 1990 bis 2008? Da ist das Bemerkenswerte, wenn man es von oben das betrachtet. Atomenergie blieb sozusagen gleich. Über Zeitraum von 18 Jahren hat sich bei der Atomenergie in der BRD überhaupt nichts verändert. Der zweite Poste ist das Thema Gasverbrauch. Der ging von 15 auf 22% hoch. Und der mittlere Teil, die 35% und 34% sind Mineralöle, also Ölverbrauch, der blieb sozusagen gleich. Und das, was dann runterging, ist die Braunkohle von 21,5 auf die 10,8. Und das ist vorwiegend, ich nenne es nochmal den ehemaligen DDR-Effekt, den es da eben gab. Wobei das dann aber so ist, deshalb stieg zum Beispiel das Thema Gas von 15% auf 22% an, weil das so ist, dass es zwar besser ist, in Relation, man baut sich jetzt eine neue Gastherme ein mit Solarwärme auf dem Dach, aber dass es trotzdem nur eben noch fossil ist und ein Teil der Braunkohle dann eben mit Gas ersetzt wurde, also immer noch fossil. Und unten, das ist das Thema Steinkohle, also Steinkohle haben wir nur eine geringe Reduzierung gehabt von 15 auf 12, also 15,5 auf 12%. Wenn man das jetzt weiterspinnt, den Bogen nochmal betrachtet, jetzt vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2017, dann kann man sehen, dass der erneuerbare Anteil insgesamt, also nicht nur jetzt, was die Verstromung angeht, da liegt es natürlich viel höher, von 8% auf 13% hochging. Das heißt, hier schon ein richtiger Schritt war, der allerdings noch viel, viel zu klein ist. Und hier hat sich jetzt der Anteil der Atomenergie von 11 auf 6% verringert. Aber ihr könnt sehen, Thema Gas ist sogar in diesem Zeitraum nochmal angestiegen. Und auch das Thema Öl ist im 0,5-Bereich, also um 0,5% nochmal angestiegen. Und das Thema Braunkohle hat sich im Prinzip auch nochmal erhöht, von 10,8 auf 11,2. War nur leicht, aber wenn man die CO2-Schleuder Braunkohle betrachtet, ist das als solches eine Katastrophe, dass das nicht nach unten ging. Und auch die Steinkohle ist nur noch mal leicht runter, von den 12,5 auf 11. Das heißt, summa summarum, deshalb gebe ich euch das auch, oder könnt ihr es natürlich auch so euch nochmal in Ruhe betrachten. Das Thema Gesamtenergiewende hat sich ja 1995 bis zum Jahr 2017 sehr wenig getan. Also das Zweite, das habe ich einfach zur Information gemacht, damit jeder auch mal einen Überblick kriegt, wie es in Deutschland aussieht, also sprich der obere Halbbalken, Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr. Wenn man diese drei Sachen auf dem blauen Teil dann, der obere Teil betrachtet und das addiert, dann liegen wir dabei 76%. Also CO2-Ausstoß von Energiewirtschaft, von Industrie und vom Verkehr sind 76%, also der allergrößte Brocken, den es bei uns eben gibt. Der Rest lasse ich da weg. Und unten ist sozusagen der individuelle Teil. Da hat nach dieser Statistik dann der Durchschnittsbürger der höchste CO2-Ausstoß bei seinem gesamten Konsum und dann eben aufgelistet nochmal mit Mobilität, Heizung, Ernährung. Das sind sozusagen die Hauptposten. Wobei hier dann Strom und Flugreisen sehr kritisch betrachtet werden muss, weil natürlich die Flugreisen ansonsten beim Verkehr mit ein wichtiger Part sind, eben was das Thema Kerosin, CO2 dann auch angeht. Jo. Das heißt, was sind die großen Herausforderungen? Wir haben jetzt eines gemacht. Wir haben jetzt nochmal ein Flugblatt erweitert und ein Flugblatt neu geschrieben, das wir heute hier auch dabei haben, wo man auf der einen Seite nochmal darstellt, Stand der Energiewende, weil ich festgestellt habe, ich bin zum Beispiel auch am Windpark beteiligt in Norddeutschland. Ich habe vor kurzem die Jahreshauptversammlung gehabt. Wir haben eine sehr gute Geschäftsführung, zwei Leute, die wissen, die auch politisch Bescheid wissen, die Gesetze kennen, aber die Kommanditisten, die dort waren, die haben von dem Thema Energiewende und wie Energiewende ausgebremst wird, fast keine Ahnung. Und das hat mich leicht erschüttert. Also nicht nur bei uns in Baden-Württemberg werden übrigens keine neuen Windräder mehr gebaut, sondern auch in Norddeutschland, habe ich dort live erfahren, ist das sehr schwierig, obwohl die sich natürlich an Ausschreibungen beteiligen. Aber wir haben jetzt das, was an Wind noch einmal im letzten Jahr zugebaut war, waren alles schon bereits projektierte Sachen. Und das bedeutet, der Kahlschlag bei der Photovoltaik und der Kahlschlag beim Wind kommt ab 2019 massivst. Und dann läuft jetzt noch die EEG-Sache ab 2020 aus, sprich, dass es da keine Unterstützung mehr gibt. Und dann steht die Frage an, kippt sozusagen die erfolgreiche Energiewende, weil man darauf wartet, dass die großen Konzerne einsteigen. A, mit dem, was ich bereits angedeutet habe, mit Fossil. Und B, selbst die Energie Baden-Württemberg spart ja immer. Und sobald sie dann 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro zusammen hat, was macht die EnBW dann? Dann kauft sie sich einen fertigen Windpark, damit sie bei Energiewende vorankommt. Aber weder die EnBW noch ex-RWE und ex-E.ON, die sich jetzt da gerade wieder neu aufteilen, haben die Mittel, die Energiewende zu bezahlen, die bundesweit notwendig ist. Und umgekehrt, das ist einer der Hauptgründe, warum die Energiewende von unten ausgebremst wird. Von den Anlagen, die es heute gibt, sowohl Photovoltaik wie Windanlage, gehören den vier großen weniger wie 5%. Deshalb, was wir machen können, haben wir auf dem Flugblatt nochmal zusammengefasst. Also wir müssen unbedingt bekannt machen, dass der Kahlschlag jetzt greift, der seit 2017 vorhanden ist, dass man aber trotzdem durchstarten muss und durchstarten. Deshalb haben wir unsere Photovoltaikinstallation hier aufgebaut, durchstarten. Sonne für alle. Sonne kann sowohl zur Stromerzeugung, Sonne kann zur Wärme verwendet werden. Und Sonne und Wind haben überhaupt keinen Vorlauf wie fossile Energieträger, sondern sind dann können unmittelbar angewandt und unmittelbar verbraucht und auch umweltfreundlich genutzt werden. Das ist der Punkt, wo man unbedingt weitermachen muss. Photovoltaik auf alle Dächer, Photovoltaik da, wo es noch möglich ist, auch zum Beispiel autobahnnah auf Grünflächen zu bringen. Das ist der Weg, den man propagieren muss. Und hier dann auch Energiegenossenschaften unterstützen, GBRs unterstützen, informieren und schauen, dass man da dieses Jahr und nächstes Jahr vor allen Dingen mit Photovoltaik in alle Richtungen weiterkommt. Danke.